Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Sonos.
Xiaomi.
Sims 4.
SwiftKey.
iPhone SE.
Held der Steine.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit dem Jan. Einen wunderschönen guten Morgen in Richtung Wien.
Hallo, liebe Grüße Richtung Schweiz.
Wir haben keine Nachträge. Mhm. Dann gleich in die Kurzthemen. Da geht's mit dem Deutsch schon besser. Sonos ist zwar auch kein Deutsch, aber es ist ein Multiroom-Audiosystem, das kein Interesse hat an Amazon.
Naja, mehr oder minder, dass zumindest kein Interesse noch weiter mit Amazon hat, was ich natürlich sehr gut verstehe, muss ich sagen. Wurde Sonos quasi angetragen oder angefragt, ob man denn nicht mit Amazon weiter kooperieren möchte, in dem Sinne, dass man Audiogruppen mit Amazon-Geräten erstellen kann. Und wäre ich jetzt Sonos, würde ich das auch nicht wollen, weil die Leute sollen ja schließlich und endlich meine Hardware kaufen, wenn sie neue Räume mit irgendwelchen Geräten ausstatten wollen und nicht die günstige und teilweise ja sehr stark subventionierte wahrscheinlich Amazon-Hardware. Und auf der anderen Seite, den Sprachassistenten haben sie ja sowieso schon in den Boxen drinnen, also jetzt in der kleinen Form. Von daher,
in der One ist er nur drin.
Genau, ja.
Also wer es nutzen mag, kann es ja, aber eben nicht übergreifend auf andere Gerätschaften. Da würden sie sich natürlich ihr kleines Ökosystem auch kaputt machen.
Ja, und ich kann mir auch wunderbar irgendwo einfach so einen blöden Dot oder Input meiner Meinung nach mittlerweile hinstellen und kann damit ja auch meine anderen Sonos bedienen, wenn ich jetzt keine One habe. Das ist schon sehr schick. Also für Sonos ist es eine ideale Lösung. Warum sollten die jetzt da quasi Amazon reinlassen? Würde ich auch nicht, ja.
Auch gibt es weitere Details zu dem Deal, welcher im letzten, ich glaube, war das September oder Oktober, angekündigt wurde. IKEA und...
Ah, ist schon länger her sogar, ja.
Ist sogar länger her. IKEA und Sonos wollten ja kooperieren im Bereich Audio-Lautsprecher. Mehr Informationen gab es aber nicht dazu. Einfach, dass sie in Zukunft zusammenarbeiten möchten. Da gibt es jetzt ein Ankündigungsvideo.
Ja, mehr oder weniger, es gibt zumindest eine Pressemitteilung und in der steht drinnen zu lesen, dass die Lautsprecher Symphonic heißen werden und im August kommen sollen. Was wir uns genau darunter erwarten können, wissen wir nicht. Offenbar hat Amazon vor, in diverse Möbelstücke Lautsprecher zu integrieren, eigene Lautsprecher, die aber das Sonos-Ökosystem nutzen und eben genau das können, was sie bei Amazon eben nicht wollen. Das bedeutet halt quasi die Koppelung mit anderen Sonos-Lautsprechern dann vornehmen können, so dass ich halt dann Multiroom quasi habe.
Das heißt, da hat sich Xiaomi gegen Amazon durchgesetzt.
Xiaomi?
Xiaomi, nee, wie heißen sie? Doch, Xiaomi, nicht? War doch Xiaomi, die jetzt in Smart-Home-Produkten mit, oder nicht? Wie heißen die Dinger?
Xiaomi weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst.
IKEA hat ja angekündigt, dass in Zukunft die Mi-Produkte komplett mit den Thread-Free-Produkten kompatibel sein werden und umgekehrt auch. Und dass in Zukunft Xiaomi weiterhin die ganzen Smart-Home-Geschichten für IKEA bastelt.
Ja, auch zumindest, das stimmt. Ja, die sollen kompatibel sein, das ist wahr. Das war ja auf der Entwicklerkonferenz davor, ist schon wieder 3-4 Wochen her, glaube ich sogar. Da bin ich allerdings gespannt, was tatsächlich passiert, ja. Weil ich glaube nicht, dass sich da irgendwie IKEA die Butter vom Brot nehmen lässt und irgendwie ihre eigenen Geräte nicht mehr macht. Warum auch? Auf der anderen Seite ist halt die große Frage bei sowas immer, ob wir das in Europa sehen und vor allem, wie die weitere Integration ausschaut. Ich meine, das meiste IKEA-Zeug ist HomeKit-fähig. Gibt es, glaube ich, mal da Xiaomi-Produkte dazu, die es nicht sind? Oder macht Xiaomi jetzt auch ein HomeKit? Boah, schwierige Frage, weiß ich nicht.
Also sie sind ja teilweise direkt, teilweise über das Zigbee-Format, über den Zigbee-Standard, über Philips Hue dann schlussendlich. Da gibt es ja Unterschiede. Und Xiaomi eben gar nicht. Und vielleicht gibt es ja dann da eben über den gemeinsamen Standard quasi Zigbee auch die Möglichkeiten. Mhm. Schlussendlich.
Und Xiaomi gar nicht.
Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn es dann, jetzt wo schon so viele Fernseher kommen mit HomeKit-Integration.
Ja, maybe. Aber da muss man echt abwarten.
Wenn wir schon bei Xiaomi sind, dann falten wir doch mal die Hände. Oder eben nicht nur die Hände, sondern auch das Smartphone. Wir hatten es ja vor 2-3 Wochen von Royolele. Wie hieß das?
Mhm.
Royol. Und da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ja auch Xiaomi das ein oder andere ein bisschen in der Pipeline haben soll. Und jetzt ist ein offizielles Video aufgetaucht vom CEO, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, von Xiaomi, der ganz stolz gezeigt hat, wie Xiaomi das Smartphone faltet. Ein bisschen anders.
Ja, Lin Bin heißt der Typ, die haben das heute rausgeworfen auf Weibo. Ja, sieht schick aus. Die große Frage ist halt, ich meine, das ist halt ein Konzeptgerät, ja, was dann wirklich rauskommt. Riesendicke Dinge sind das immer noch. Also insofern, dieses Konzeptding dürfte schon so funktionieren, wie er es uns zeigt. Das relativ Nette ist, dass es tatsächlich einfach das Display außen hat. Also nicht wie das Samsung uns gezeigt hat mit zwei Displays, sondern einfach ein Display und du faltest es in der Mitte auf beiden Seiten verwenden kannst. Eigentlich relativ wenig Rahmen hat, was der große Vorteil zu Royol wäre. Die haben einen sehr großen Namen. Rahmen. Das sieht lustig aus. Große Frage ist halt, was, wann und wie viel, ne?
Das ist ja immer die Frage und das wird sicherlich noch die ein oder andere Zeiteinheit vergehen, bis das Ganze soweit ist.
Da ist auch Strom im hinteren Teil drin, inwiefern?
Also da ist Licht, das wird ja nicht deaktiviert, der Bereich vom Display und irgendwie, ja, wie soll ich sagen, halt eben nicht...
Gehe ich schwer davon aus, dass das deaktiviert wird, wenn es soweit ist. Was ich allerdings wiederum heikel finde, wie du sagst, das Ding hat zwei Faltstellen. Wozu? Und kann ich dann auch nur eine Seite wegfalten und das funktioniert weiter? Wäre auch nett.
Das hätte er zumindest nicht gezeigt. Wäre aber, wie du sagst, zum einen nett. Das wird dann aber auch wieder eine Herausforderung für all die App-Entwickler und Dienstentwickler dieser Welt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde es in dem Sinn spannend, dass es halt anders umgesetzt ist, als was wir eben bei Xiaomi und bei Samsung gesehen haben. Und da macht es mich jetzt noch deutlich neugieriger, was dann Huawei zeigen wird mit seinem Faltbaren, was ja next.
Ja, bin ich auch gespannt. Wir hatten ja gestern von Honor die Vorstellung von diesem Ding. Ich meine, das kam eh schon seit Dezember. Das Honor View, da haben wir wieder das andere Thema mit diesem Loch im Frontdisplay.
So rein von der Optik... Was man ganz stark gehört wieder, es ist extrem dick. Mich hat es nicht mal so dick gedünkt, wie eben das von Royol Dingsbums da. Ich kann mich generell noch nicht mit diesem Faltbaren so, ich möchte es dann eher haben wie der LG-Fernseher, der dann eingerollt wird, irgendwas im Stil, was ganz dünnes oder sowas. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich zu diesem faltbaren Zeugs stehen soll, will oder darf oder keine Ahnung.
Was ich irgendwie ein bisschen komisch noch finde. Bin aber gespannt, was die im Faltbaren zeigen. Motorola sagt mir auch was nach. Die wollen das Razr offenbar jetzt als neue faltbare Variante auflegen und den alten großen Namen dann nochmal gebrauchen. Ich glaube, das wird heuer schon ein Thema werden, wobei ich nicht glaube, dass das große Marktthema an sich wird, weil ja, teuer und unpraktisch. Wobei das Konzept von Xiaomi mal jetzt ganz ehrlich, also von den bisherigen, die wir gesehen haben, finde ich es echt das Beste.
Ja, wir hatten es vorher gerade vom Honor View 20 also angesprochen und auch Lenovo hat ja eines vorgestellt mit dieser Kamera im Display drin, quasi ohne Notch. Du meintest, ich mag mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber was stört dich mehr? Gut, an die Notch hast du dich mittlerweile gewöhnt, aber wie war das, als du jetzt mal die Notch gesehen hast? Hat dich das mehr gestört oder hat dich das Loch links oben im Eck mehr gestört?
Mich stört optisch das Loch links oben einfach vom Design her quasi aktuell mehr als die Notch damals. Weil die Notch, also die Öhrchen stellen ja im normalen Betriebssystemmodus keinen normalen Inhalt dar, sondern das Betriebssystem ist ja genau auf das angepasst und da wird nichts unterbrochen, weil es so designt ist. Genau. Und bei dem Loch habe ich halt das Gefühl nicht aktuell. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, eigentlich finde ich die Idee grundsätzlich halt besser als die Notch, weil es die halt relativ weniger ruiniert. Die große Frage ist halt eher, wie das Betriebssystem umsetzt. Wenn ich jetzt sowas von Apple kriegen könnte, wäre ich, glaube ich, froher, als ich es aktuell bei irgendwie nicht vernünftig supporteten Android-Quatsch bin.
Ja, die Frage ist halt nur, kriegst du alle die Sensoren in das kleine Loch mit hinein? Bei Apple sind es ja noch ein bisschen mehr mit dieser Face-ID-Geschichte, die ja doch deutlich sicherer ist als gewisse andere Konzepte, die es auf dem Markt gibt.
Ja, bin ich mir sehr sicher, dass es nicht so ist, darum werden wir es bei Apple halt auch nicht sehen, würde ich sagen.
Das denke ich eben auch. Obwohl, ich muss auch sagen, magst du dich an die Vico-Notch erinnern?
Ja.
Die hat eine ähnliche Notch wie irgendein, nicht Xiaomi, irgend sonst so ein chinesisches Smartphone. Die war einfach rund, nicht ebenso mit den Öhrchen, sondern richtig rund. Die hat mich damals auch nicht groß gestört im täglichen Leben. mit der, also im Betriebssystem. Da haben sie was gut umbaut. Ähnlich wie bei Huawei, wo du ja quasi dann die Öhrchen wegmachen kannst mit Software. Und dass der ganze Balken ausgemacht wird. Also man kann schon, man hat schon Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen.
Also grundsätzlich finde ich das mit den Löchern eine schlaue Idee. Und eigentlich finde ich es hübscher als die Idee von Apple. Ich glaube halt, dass es eben bei Apple nicht sehen, wenn mal Face ID halt einfach ein Riesendrum ist. Aus Gründen, die sich halt noch nicht wegmachen lassen werden. Ne?
Dann komme ich aber noch gleich zu einem dritten Dings mit der ausklappbaren Kamera. Wäre das eine Lösung?
Nee, finde ich affig. Habe ich bei Xiaomi vor allem gesehen, finde ich aber total bescheuert.
Ja, vor allem, irgendwann ist die Mechanik doch durch. Gut, beim Android-Smartphone bekommst du gar nicht so lange Updates, wo es dich dann stört. Nee, das war
richtig böse. Ja, ich glaube, dass du die Mechanik auch so fest genug kriegst, dass in Tasten ein komplexeres Problem wahrscheinlich als irgendwie so ein Ding. Ja, also das lasse ich mir noch einreden, dass das vielleicht stabil genug ist, aber einfach, mir gefällt es einfach optisch überhaupt nicht. Ich sage, okay, wozu? Ja.
Und vor allem ist es auch wieder eine Frage der Stabilität des ganzen Gerätes, wenn da wieder so ein kleines Teil rauskommt, da hast du halt mehr Möglichkeiten, wo das Ganze dann auch kaputt gehen kann, wenn es runterfällt oder fliegt oder sowas.
Gut, gerade ich bin ja sowieso nicht Mr. Selfie-Kamera, daher ist es mir eigentlich sowieso wurscht. Ja? Meinetwegen können die Selfie-Kamera komplett einstreichen. Wäre mir jetzt auch egal. Ausnahme halt, na klar, Face ID, weil da brauche ich sie halt, aber die Kamera an sich ist mir eigentlich völlig bovidel. Mhm.
Ja, ich bin auch nicht so der Selfie-Mensch, aber ich habe Kinder und da muss man immer wieder Selfies machen. das geht nicht anders. Etwas, was die Tage auch ganz stark durchs Netz geht, ist Lego versus Held der Steine. Du bist ja gar nicht so der Lego-Mensch, wie ich das mitbekommen habe.
Nö, gar nicht.
Ich wiederum ganz stark. Ich habe da einen eigenen Instagram-Account und spiele ja auch fleißig, Hashtag Afol. Held der Steine, das ist ein YouTuber, der schon seit vielen Jahren die aktuellsten und für ihn interessantesten Lego-Produkte vorstellt, die auch vor den Leuten zusammenbaut, die einzelnen Figuren ein bisschen vorstellt. Also, so wie wir es für Gadget machen, macht er das für Legos. Hat selber auch einen Store, also einen kleinen Laden, wo er bestimmte Sets verkauft. Auch für Leute Sets auftreibt, ein bisschen ältere Modelle und so weiter. Und der war eigentlich immer ein Lego-Fan und ist er immer noch großer Fan von den Steinen, aber nicht mehr von der Firma. Denn er hat einen Brief bekommen von der Anwaltskanzlei, die ihm geschrieben hat, dass er doch sofort sein Logo zu ändern hat, weil sonst kriegt er richtig Ärger. Und das geht aktuell ziemlich stark durch die Massen, eben durch die Medien, dass der junge Herr schlecht behandelt wird, im Sinn, ja, ist ja ein Community-Mensch oder ein Mensch, der die Lego-Community antreibt und den Leuten, Lego näher bringt und sie auch zu Käufen bewegt, logischerweise. Interessanterweise wird selten irgendwo darüber berichtet, dass er halt ein Logo gemacht hat mit diesen Noppen obendrauf. An dem hat sich Lego gestört, man soll das Ganze dann verwechseln mit Lego, meinen er sei Lego. Das Problem, was er halt hat, ist, er hat sein eigenes Lego markentechnisch eintragen lassen. Und da kennen wir es ja auch von anderen Firmen, wie Apple zum Beispiel. Da kommt man natürlich dann schnell her, wenn sowas passiert.
Verstehe ich es nicht, wieso kommt man da schnell her?
Also wenn du irgendwie das Logo verwendest, aber nicht den Marken, also das Logo als Bildmarke eintragen lässt und so weiter, dann haben größere Firmen ja weniger Probleme damit oder seltener Probleme damit. Wenn du aber natürlich dann Geschäfte betreibst und eben das Logo quasi in das Alleinstellungsmerkmal nehmen willst damit, dann kommen sie natürlich dann dahergerannt. Und das wird eben an vielen Orten nicht erwähnt.
Hat er das Logo von Lego tatsächlich drinnen, oder was?
Also er hat in seinem Logo im alten Held der Steine, das ist so auf einem dreidimensionalen Vierer-Lego und oben sind halt die typischen Lego-Nopsis obendrauf. Und es schaut halt aus wie ein Lego-Stein. Und genau das Teil, auch in gleich gedreht, also so dreidimensional, also fast genau gleich, hat halt Lego selber eingetragen als Bildrecht. Und da hat er natürlich dann eben gegen geltendes Bildrecht verstoßen. Und deshalb.
Achso, und sein Logo ist nicht eingetragen.
Und sein Logo hat er eben eingetragen lassen und deshalb sind sie dann auf ihn losgegangen.
wie es eintragen lassen wollte.
Weil sie gemerkt haben, dass es eingetragen ist. Er hat ein bisschen damit natürlich auch hausiert, erzählt, dass er sein Logo jetzt eingetragen ist und bla bla bla. Und dann wurde halt Lego aktiv.
Na gut, okay, das verstehe ich. Wir haben das mit Apple Talk mit Apple erlebt. Und da war der Weg recht kurz, weil wir gesagt haben, meine Lieben, es ist ein eingetragenes Logo, es ist eine eingetragene Trademark, nämlich tatsächlich sogar das, eine Trademark. Ja. Ihr könnt uns gerne den Schuh aufblasen, aber mehr auch schon nicht. Ihr könnt uns natürlich verweigern, dass wir unsere App unter dem Namen in den Store stellen, weil dort habt ihr Hausrecht. Sonst könnt ihr uns aber sehr, sehr, sehr gerne haben, weil wir haben da schon sehr lange Schutz drauf und Apfel ist relativ wenig schützenswert auch noch dazu. Ne?
Ein ähnliches Ding hatten ja auch gewisse Windows-Community, die sind in Deutschland, Dr. Windows und Windows United etc., ja. Die durften ja ihre Apps unter anderem umbenennen, eben genau aus ähnlichen Gründen, weil da Windows drin stand, oder mal, ja.
Ja, ja, App mussten wir auch, das ist halt deren Hausrecht, da kann ich mich halt drehen und wenden, wie ich will. Da habe ich Pech im Zweifel.
Aber gehen wir vom Spielen zum Spielen. Sims 4.
Ja, eine etwas überraschende Geschichte. Meistverkauftes Computerspiel letztes Jahr in Deutschland war die Sims 4. Was insofern verwunderlich ist, dass das Spiel ja schon sehr lange auf dem Markt ist und das als stärkstverkauftes Computerspiel nur zeigt, weil Sims ist einfach eine wahnsinnig starke Marke. Das Spiel ist übrigens seit 2. September 2014 draußen. Über alle Konsolen hinweg, und vielleicht zeigt das auch ein bisschen, dass quasi der PC als Spieleplattform halt einfach schwieriges Standing gewonnen hat, über alles weg, also in Richtung Computerspiel, war tatsächlich FIFA 19 das meistverkaufteste Game. Wundert mich auch ein bisschen, dass das immer noch so zieht, aber gut, sei es halt so. Ja.
Das ist halt, in Deutschland ist eine Nation von Fußballspielern, von Fußballfans. Da zieht das halt immer noch, anscheinend. Aber ja, Sims hat mich auch extrem verwundert, vor allem halt beim anscheinend halt nicht nur beim älteren Publikum oder reiferen Publikum wie mein und aufwärts oder runter, besser gesagt. Das scheint auch sonst beliebt zu sein. Ist es denn besonders günstig im Vergleich zu anderen Spielen? Oder hat das...
Sims 4?
Ja.
Ja, du hast halt immer wieder relativ gute Angebote, was bei einem 4 Jahre alten Game jetzt nicht besonders verwunderlich ist. Auf der anderen Seite musst du halt schon... Weiß ich nicht. Die haben halt, weißt du, wie immer 100.000 so bescheuerte DLCs. Ja. Und wenn du da irgendwie jetzt 3, 4 willst, dann bist du halt auch wieder schnell auf einem Vollpreisspiel. Und wenn du halt alle willst, dann bist du halt sehr, sehr viel Geld los. Die große Frage ist, wie viele Leute sowas kaufen. Ich gefühle in meinem Umfeld, wo es im Spiel ergibt, jetzt nicht so viele. Oder halt mal einen, weil der halt besonders interessant ist. Aber das war's dann auch.
Amazon, um zu wechseln von den Kurzthemen in die Amazon-Ecke, ist man aktuell am Umdenken. Man möchte die Produktseiten umgestalten. Was ist da genau damit gemeint?
Das klingt himmelschreiend. Also es ist, im Endeffekt geht es um Produkte, die Händler einstellen. Und da hast du bisher eine relativ klare Regelung gehabt. Der erste Händler, der ein Produkt einstellt, hat dieses Produkt geowned quasi. Ja. Heißt, wenn der eine bescheuerte Produktbeschreibung macht und eine bescheuerte Produktseite macht, dann bist du als nächster Händler dem Ganzen ausgeliefert, was natürlich ziemlich doof ist. Und Amazon sagt jetzt, okay, einerseits, wir behalten die Hoheit über unsere Plattform, weil wenn Händler A als erster anbietet und wir als großes Amazon dann als zweiter hinterherkommen, dann ist das trotzdem unsere Produktseite, finde ich legitim. Haben wir heute schon mal gehabt, Hausrecht. Auf der anderen Seite sagen sie, na gut, wenn mehrere Leute irgendwie, also mehrere Händler da eine Beschreibung einreichen, dann machen wir irgendwie so ein Best-of und schauen, dass wir das irgendwie zusammen machen. Und generell, wenn ein Händler da einreicht, dann muss es sich an irgendeinen 8-stufigen Zertifizierungsprozess halten, um da irgendwie bla bla seine quasi die Erfordernisse der Plattform zu erfüllen. Ja. Finde ich alles sehr vernünftig. A, hast du sehr oft widersprüchliche Angaben, gerade so Gewicht und Größe und so ein Quatsch. Und da irgendwie drauf zu schauen, dass da irgendwie die richtigen Sachen drinstehen, finde ich nicht schlecht. Und B, diese ganzen schlecht übersetzten Amazon-Seiten gehen mir auch auf den Keks. Das ist irgendwie vielleicht zu verbessern, finde ich schon recht vernünftig.
Ich kaufe ja nicht so fleißig da drüben in Amazon ein. Gab mal eine Zeit, wo ich da ganz früher Bücher und DVDs gekauft habe. Bei Gadgets sah ich vielfach halt eben, was du gesagt hast, Größe und Gewichtangaben, die da immer wieder vertauscht waren. Das wird in dem Fall damit vorgebeugt, dass das nicht mehr so stark passiert. Ja, ab wann kommen die Seiten? Weiß man das schon?
Nee, ich habe versucht zu recherchieren für einen Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Ich habe keine genaue Ahnung. Es dürfte quasi gerade irgendwie in Ausrollung sein, dieses Portal, wo du da quasi das einreichen kannst, gibt es, aber du wirst offenbar noch nicht irgendwie großartig dazu gezwungen, kannst es aber schon nutzen. Irgendwie eine komische Geschichte, wobei, ja, die werden es halt irgendwann dann komplett scharf schalten. An und für sich kannst du durch diesen Prozess schon gehen, wenn du das denn möchtest. Und dadurch, dass diese Ansage schon draußen ist, im Sinne von, wir nehmen mal Haushoheit, gilt es de facto ab jetzt. Die Frage ist halt eben, wann Amazon dieses Haus, also dieses Haus halt, Hausrecht durchsetzt dann tatsächlich.
Na dann, dürfen wir gespannt sein. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hast du da ein Navi-System oder nutzt du das Smartphone?
Das ist bei meinem Auto immer ein ganz interessanter Punkt. Ich habe kein integriertes Navi und ich habe kein freistehendes Navi mehr. Ich habe nämlich seit ewig schon, also mein Auto hat ein riesengroßes Display in der Mitte, das aber Gott sei Dank finde ich, nicht ein eigenes Navi eben verwendet, sondern ich kann mein Handy anstecken und für Navigation wird mein Handy-Display dann angezeigt. Zwar über eine eigene App, die ist nicht so schlecht, aber ja, bei mir läuft das immer schon so, also quasi war es bei mir immer schon das Handy. In letzter Zeit muss ich aber sagen, wenn ich es irgendwie tatsächlich brauche, dann mache ich das meistens irgendwie mit Google Maps und habe es in meinem QI-Lade-Dingsi und mir reicht das. Ja.
Ist bei euch das Anzeigen von Radarfallen erlaubt in Österreich?
Gute Frage. Ich glaube ja, ich habe es zumindest an.
Bei uns in der Schweiz ist es nicht, oder zumindest war es damals, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu nutzen, nicht. Und somit haben wir es auch in den ganzen Apps nicht. Früher, da wo es noch TomTom, die Navigationssoftware und Navigon gab, die habe ich mir beide damals gekauft für teuer Geld. Die hatten einfach, weil, wenn Schweiz ausgewählt war, die Funktion Radar waren Dings nicht, wie sagt man, ausgegraut. Da konnte man nicht auswählen, weil eben bei uns verboten. Google?
Ich habe es gerade nochmal nachrecherchiert. Rechtslage ist sehr easy. GPS-Geräte dürfen das. Was explizit verboten ist, sind Radarwarner. Also da gibt es ja diese Laser-Radar-Warngeräte.
Die dann auch noch zurücklasern?
Ja, genau. Die sind explizit klar verboten, aber man darf es. Und in Deutschland und Schweiz lese ich auch gerade im Artikel, dass es nicht so ist. Genau, bei uns darf es. Also GPS-Geräte dürfen das, ja.
Google rollt jetzt für Deutschland zumindest die Anzeige von Radarfallen in Google Maps aus.
Interessant, angesichts dessen, dass man es wahrscheinlich nicht darf.
Das steht eben im Artikel auch, dass es ein heikles Thema ist. Die Frage ist, woher hast du die Info, dass es ist? Kann sein, dass das mittlerweile zum aufgezogen ist. Zum österreichischen
Automobilclub.
Na gut, die sollten es schon genau wissen, ja.
Strange. Also ich sehe jetzt nicht, wie alt der Artikel hier ist, aber unser ÖMTC, das Pendant zum ADAC in Deutschland, ist normalerweise sehr zuverlässig, was das betrifft.
Mhm, vom 22. Januar, also der Artikel ist ein Tag alt, von dem her eigentlich verwunderlich, ja.
Naja, vielleicht kannst du es da halt quasi umschiffen, indem du sagst, habe ich ja gar nicht eingeschaltet. Ne? Das ist immer so ein Klassiker. Also ich kenne genug Deutsche, die das Ding, also sowas sehr wohl auch verwenden, aber halt im Zweifel bei einer Kontrolle sagen, oh nein, also das, die Funktion ist aus, wie soll denn auf das draufkommen?
Nachkontrolle gab es bei uns ein Weilchen lang, bei solchen Gerätschaften.
Ich finde sowas so kindisches, ganz ehrlich, erlauben und fertig. Muss fertig in Staat halt mobile Radarwarner aufstellen? Da gab es eine Zeit lang eine Überlegung, das in Österreich zu also quasi zu sagen, ja, fixe Datenbank, schön und gut, nachladen, nö, damit es halt über mobile nicht gewarnt wird. Das fände ich noch okay. Und im Zweifel, um Himmels Willen, so ein Radar will doch eigentlich an gewissen Stellen die Geschwindigkeit begrenzen und schauen, dass die Leute vernünftiger fahren, oder? Da ist doch so ein Radarwarner auch schon eine Lösung.
Genau, mit so einem Warner oder auch generell einfach eine Anzeige. Ich weiß, auf meinem TomTom hatte ich jeweils noch zusätzlich die Anzeige, wie schnell dass ich fahre, neben dem, dass ich es ja auch auf dem Tacho habe. Das fand ich nie verkehrt, wenn ich das da auch nochmals gesehen habe, wie schnell dass ich gerade unterwegs bin.
Na, noch besser. Ich habe sogar einen Geschwindigkeitswarner, der halt mal irgendwie sagt, okay, warn mal, ja, habe ich immer.
Genau, eben das hat das da auch.
Ich kann mir es in meinem Job nicht erlauben, dass mir die meinen Führerschein zupfen. Ich darf 130 fahren, habe den Geschwindigkeitswarner irgendwie auf 145. Bis dahin ist A, die Strafe leistbar und B, sie zupfen meinen Führerschein nicht. Also außerorts auf der Autobahn und alles okay.
Ja, ich fahre ja jetzt seit einem halben Jahr wieder Auto. Also regelmäßig wäre übertrieben, glaube viermal jetzt wieder, nach den 12 Jahren gar nicht. Und da habe ich jetzt mittlerweile den Tempomaten schätzen gelernt, den wir in unserem drin haben. Das ist schon was Praktisches. Da fährst du einfach nicht so schnell. Das geht nicht.
Ja, ich auch. Muss allerdings gestehen, weiß ich was, wenn jemand vor mir klebt und mir ist es in die Nerven geht, drücke ich halt schon mal schneller drauf und dann überdrehte ich halt die Geschwindigkeit auch eh wie jeder. Wenn es aber dann mal doch zu viel wird, dann lasse ich mich halt warnen. Das finde ich recht praktisch.
Dann haben wir weitere Neuigkeiten für Android-Nutzer. SwiftKey, das finde ich ein ganz spannender Ansatz, wird jetzt bei sensiblen Eingabefeldern automatisch auf den Incognito-Modus wechseln. Das finde ich gar nicht mal so doof, weil da werden die Daten...
Na endlich.
Wie du sagst, endlich, genau.
Also zum Vergleich, bei Apple wird bei sensiblen Eingabefeldern automatisch die Tastatur von Apple eingeblendet und alle anderen können gar nicht, ja?
Können gar nicht mitlesen. Das ist ja der Grund, weshalb ich immer gesagt habe, dass so Dritttastaturen für mich gefährlich oder ich als gefährlich empfinde, weil du ja Passwörter und alles Mögliche eingibst. Aber bei Apple, wie du sagst, wird ja das Ganze sowieso automatisch unterbunden. Das sollte bei Android eigentlich auch so sein, weil das muss nicht sein.
Genau, darum finde ich die Ankündigung eher schwach, weil das war eher so, aha, und jetzt erst, na, gratuliere.
Ja, da sieht man wieder mal, wo die eine Seite es besser macht als die andere. Besser machen hätte es auch können Google. Die durften jetzt zumindest wurden sie verdonnert, sie gehen ja in Berufung, ein bisschen bezahlen.
Ja, die Berufung wird dann ziemlich sicher nichts nutzen. Worum geht's? Die DSGVO hat die ersten Auswirkungen. In Frankreich gibt es 50 Millionen Euro Strafe, Rekordstrafe, steht überall. Das stimmt auch in Bezug auf dieses Thema. Das stimmt natürlich nicht in Bezug auf andere Themen. Ja, worum geht's? A, dass sie nicht transparent sagen, was sie mit den Daten tun und B, auch nicht überall darauf hinweisen. Dementsprechend eben die Strafe von 50 Millionen Euro. Ganz ehrlich, ich finde es allerdings eine sehr lächerliche Strafe. Durchgesetzt hat das Ganze NOIP, also die Max-Schrems-Organisation und La Quadrature du Net. Und auch Marc Schrems hat heute im ersten Interview irgendwie beim Standard, also in österreichischen Zeitungen, wie sie auch Österreicher, gesagt, naja, 50 Millionen sind halt für Google irgendwie nichts. Wenn wir mal vergleichen, was diese ganzen Kartellstrafen sind, und das sind Milliardenbeträge, und da erwartet sie jetzt ziemlich sicher auch schon die nächste, dann ist das halt alles Peanuts, ja.
Dann bezahlen sie das ganz locker hinten weg, genau.
Jetzt die Android-Strafe waren irgendwie 40, also die Kartellstrafe letztes Jahr wegen Android, und das war die kleinere schon, ja, waren halt irgendwie 40 DSGVO-Strafen aus Frankreich, so mal umgerechnet. Ja. Natürlich kann man jetzt allerdings sagen, okay, die EU hat 26 Mitgliedstaaten und die Datenschutzgrundverordnung gilt überall gleich. Wenn 26 Mitgliedstaaten 50 Millionen verdonnern, naja, ne, hatten wir jetzt aber Trabi, weil das ist natürlich schon einiges an Geld.
Dann kommt schon ein bisschen was zusammen, genau. Müssen es dann nur halt auch alle tun, das ist dann das Ding.
Ja, mal schauen, könnte interessant werden.
Wir halten euch auf dem Laufen, lieber Hörer. Ein schlägt eigentlich in die Richtung SwiftKey, also der News in dem Bereich. Firefox unter Android kommt in der neuner Version endlich mit einem Werbeblocker ausgestattet. Wer auf den setzt, sicherlich kein falscher Weg.
Weiß man wer oder weißt du wer? Ich habe das nämlich versucht herauszufinden, ich habe es noch nicht gefunden, vielleicht weißt du es.
Wer das Feature macht oder wie meinst du?
Ja, wer diese Datenbank quasi zur Verfügung stellt, wenn man so möchte.
Nein, habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen.
Weil da gibt es ja jetzt auch irgendwelche Chrome Adblock Plus Gerüchte. Wenn der Adblock Plus wieder dahinter ist, dann will ich es eigentlich nicht. Ja, schwierig, schwierig, schwierig.
Dann muss es nicht sein. Ich hoffe es mal nicht. Firefox ist ja da eigentlich anders gewickelt, normalerweise.
Ich verwende ihn übrigens sehr gerne.
Unter Android? Ich auch.
Tatsächlich auch unter iOS mittlerweile.
Nee, unter iOS nicht. Auf dem Mac, da nutze ich ihn für Auphonic.
Auf dem Mac auch teilweise tatsächlich sogar. Warum unter iOS nicht?
Weil das immer nur kastrierte Browserversionen sind und ich den Safari eigentlich sehr mag.
Ja, bin ich bei dir, das ist ja auch mein Argument. Ich finde aber zum Beispiel eben gerade, dass der gleichen VPN und sowas integriert hat, teilweise recht, recht schick. Und der ist auch relativ flott überraschenderweise. Also irgendwie wirkt er für mich so ein bisschen wie Safari Lite. Weil ich war ja immer gegen Drittbrowser aus dem Grund. Aber so gerade für so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt in Safari brauche, sage ich jetzt mal, ich finde den ganz nett. Also bevor ich Chrome auf dem iPhone verwende, was ich ab und zu früher habe, aber der ist halt so fürchterlich langsam und geht mir halt wirklich auf die Nerven. Meine bessere Hälfte verwendet nur Chrome, das verstehe ich überhaupt nicht. Nutze ich lieber den klar. Wobei gut, wenn du nur Chrome verwendest, einen Vorteil hast, das muss ich hier lassen. Wenn du sonst natürlich im Desktop auch den Chrome verwendest, hast du halt diese iCloud-Tab-Geschichte halt dann in der Chrome-Welt. Ne?
Das, was man bei Safari hat, hat man dann in der Google-Welt über alles hier drüber hinweg, genau.
Ja, macht zu einem gewissen Grad Sinn. Ich verwende eigentlich nämlich am Desktop mittlerweile auch nur noch Chrome. Und so wäre es eigentlich für mich schlauer, aber im iPhone kann ich mich echt nicht dazu bewegen.
Ja, auf dem iPhone ist die Firefox-Geschichte sehr, sehr, sehr performant. Das gefällt wirklich. Da machen sie, eigentlich wie sie es früher halt, wie hießen die Finnen? Oh, nicht Osmo. wie heißt der? Der andere Browser, der mit dem O, dem roten.
Opera.
Die hatten ja einen ähnlichen Ansatz gehabt mit im Browser drin, wie es eben Firefox aktuell hat.
Ganz genau, ja. Die waren nur nie so flott.
Die hatten den guten Ansatz, aber es nicht richtig umgesetzt und Firefox setzt es richtig um. Aber eben, ich brauche es einzig und allein auf dem Desktop für Auphonic, für einen zweiten Account, also für einen Daily und für Microsoft To-Do, weil es immer noch keine macOS-App gibt, habe ich To-Do da drin auf.
Nichts zu To-Do. Solche Deppen. Entschuldigung, aber das ist ja wirklich...
Du, das läuft perfekt, wie ich es brauche. Mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht. Für das ist's gut.
Können wir gleich wieder einen leichten Abgleich machen, nachdem wir jetzt mittlerweile unterschiedliche Sachen verwenden. Ich war immer ein großer Wunderlist-Fan. Nachdem es Microsoft getötet hat, bin ich ja weg. Du verwendest es To-Do.
Ich verwende ja Trello. Aber für gewisse kleine Geschichten, und meistens sind es nur Links zu Trello-Karten, was für so einen täglichen Dings, schmeiße ich alles in To-Do rein, genau. Und das unter Android, unter Windows, unter macOS, unter iOS, überall habe ich das halt drauf.
Mhm. Ich bin bei To-Do ist gelandet.
Der Google-Geschichte,
ja. Weil To-Do kann immer noch keine Shared-Geschichten.
Oder? Doch, schon seit Ende November letztes Jahr. Aha. Also Shared, was meinst du genau? Geteilte Dings?
Ich will eine Liste mit einem anderen bearbeiten.
Boah, jetzt muss ich aufpassen. Doch, das war doch eines der...
So, Einkaufsliste.
Ja, ich halte mich zurück. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, das kam mal hinten nach. Aber eben, alles Dinge, die ich nicht brauche. Ich brauche ganz ein simples und überall verfügbares. Klammer auf, außer macOS... Klammer zu.
Eben.
Aber eben, für das habe ich ja den Firefox. Das ist meine To-Do-App, quasi.
Ja, beziehungsweise kann man sicher mit Webkatalog oder sowas da auch mal ganz gut eine Desktop-App basteln, die keiner ist, quasi.
Würde man können, wenn man es dann brauchen täte, wirklich. Ich meine, ich kann es ja auch im Safari öffnen. Also, und das iPad liegt gleich vorne dran und das iPhone und nebendran 3-4 Androids und dann noch ein iPad und da das MacBook. Also, ich habe ganz viele Zugangsgriffe.
Gut, du bist hart eine Mac-App, aber ich muss gestehen, es ist mir völlig wurscht. Also, da wäre es mir egal. Weil ich war beim anderen echt nur raus, weil ich mir dachte, okay, Leute, keine Shared-Listen, das ist nicht meine Realität. Ich verwende das auch als Einkaufszettel. Von daher, nö, keine Chance. Der Rest ist mir
wurscht. Da bin ich ja nach wie vor bei GetBring, außer sie machen noch weiter so, dann bin ich nicht mehr lang da. Aber ja, andere Geschichte.
Die haben mich auch nie abgeholt und ich will nicht mehrere Apps haben, ja, stimmt.
Nee, also die...
Also die haben kein Web, ne?
Doch, die haben Web, die haben...
Mittlerweile, ne?
Ja, Mitte letztes Jahr. Die haben eine Apple Watch App, die haben unter anderem auch andere Smartwatches, Apps und so weiter. Die ist tipptopp, aber was mir nicht gefällt, sie haben sie auch im letzten Jahr irgendwann ergänzt mit... Jetzt sind die ganzen Aktionsplättchen von jedem einzelnen Discounter und so weiter, die früher via Post reinkamen und man mühsam zusammenschnüren musste und wegschmeißen musste, kommen jetzt über die App rein. Und das mag ich überhaupt nicht, weil da sind immer, nee, ich will die Dinge nicht.
Inwiefern rein? Also gehen sie dir am Nerv oder kannst du sie gucken?
Ich nehme an, man könnte sie wahrscheinlich sogar deaktivieren, aber ich kurz das iPhone vom Dings holen. Du hast so die unten die Reiter. Links das erste ist eben die Einkaufsliste. Jetzt komm, starte schon mal. Wo ist mein Bring?
Genau. Ja, aber machen die irgendwie Push-Ups-Meldungen, sonstigen? Also Push oder Meldung oder sonst irgendwas? Oder sind die halt einfach da?
Die machen Pushs und wenn du reingehst, hast du unten bei eben ganz links sind Listen, dann kommt Inspiration, dann kommen Angebote und dann Profil. Und bei Angebote und Inspiration hast du immer diese roten Kreischen so nach dem Motto 10 neue drin und etwas. Und wenn man das.
Okay, ne, da können wir schon zum Reden aufhören, da würde ich es dann sofort nach hinten schmeißen. Ne? Das
geht wenn man nicht. Das irgendwie. Wahrscheinlich kann man das irgendwie ausstellen, aber ich reg mich jedes Mal so auf, dass ich die App gleich wieder schließe.
Na, per se finde ich das gut, weil ich bin so ein. Ganz private Outings hier. Ich bin so ein Plättchengucker. Ich finde das echt nett. Und wir kaufen auch recht stark danach. Weiß ich was, wenn es irgendwie das Mineralwasser, das ich mag, irgendwo wieder für, weiß ich was, 2/3 des Preises gibt, das habe ich gerade eben in diesen Moment nämlich in die Einkaufsliste eingetragen, weil ich es gesehen habe, für Zufall, dann finde ich das gut. Ja, weil ich kaufe sowieso und ich würde sowieso in das Geschäft fahren und ich kaufe dann noch nicht mehr, weil das wurscht Mineralwasser nicht kaputt ist, in Ordnung. Also ich verstehe die ganzen Gegenargumente bei sowas. Aber wir nutzen das ganz gerne für Quatsch, den wir sowieso kaufen. Ja. Aber wenn mich halt eine App mit dem zu nervt, ja, dann bin ich halt komplett raus. Also ich habe auch so eine Shopping-App gehabt, die war da ganz gut. Da waren früher mal diese ganzen Aktionsblätter einfach drinnen und du konntest sie dir angucken. Finde ich okay, weil irgendwie die ausgedruckten Varianten nehme ich gar nicht an, die will ich auch nicht. Ich mache das digital, weil dann kann ich zum Beispiel auch gleich in meiner Wunderliste plötzlich mal mein To-Do durchschubsen. Alles gut, wenn mich die haben jetzt auch angefangen, irgendwie so mit Badges, von wegen, du hast die 20 Prospekte noch nicht angeschaut und übrigens, der hat heute irgendwie Milka Schoki um 1 Cent günstiger. Also, Leute, nein, ja, einfach falsch verstanden, wie das hier rennt. Tschüss, dann halt nicht.
Also, ich sehe hier, die haben eine größere Liste an Einstellungsmöglichkeiten. Ich müsste wahrscheinlich da mal reinschauen. Genau, ich kann Tipps und die neuen Angebote zu Prospekten kann ich zum Beispiel bei den Push-Benachrichtigungen rausnehmen. Ja, siehst du. Ich habe halt einfach das komplette sonst runtergefahren. Manchmal müsste man sich die App ein bisschen anschauen, aber einkaufen ist halt immer, wenn was weg ist, dann spreche ich es entweder über Siri rein oder notiere es kurz, aber dann habe ich jeweils keine Zeit, mich darum zu kümmern, wieso da jetzt da wieder was aufblinkt. Müsste es mehr nutzen, mal schauen. Und ja, eben bezüglich diesen Blättchen und Einkaufen, ich habe meine Frau endlich dazu bewogen können, es nicht mehr so einzukaufen, weil dann halt eben, dann gehst du in den Laden wegen genau eben diesem günstigeren Mineral zum Beispiel und dann kaufst du dafür noch 20 andere Geschichten und dann bist du wieder auf dem gleichen Preis. Ist immer gefährlich, solche Blättchengeschichten.
Das kann ich für uns, glaube ich, vielleicht lüge ich mich auch selbst an, aber ich glaube, ich kann es für uns ausschließen zumindest.
Dann drücke ich die Daumen.
wir leben ganz gut damit, also insofern ist es ja wurscht.
Dann gehen wir noch über in die Apple-Ecke, wir waren ja gerade bei iOS-Apps. Da gab es ganz kurz ein Aufflammen vom iPhone SE, was ist denn da passiert?
Ja, das ist die große 1-Million-Dollar-Frage, ich weiß es nicht. Am Sonntag hat Apple irgendwie in ihren eigenen Verkaufsportal, das so einem Abverkaufsportal, irgendwie nochmal einen riesengroßen Haufen neuer iPhone SE rausgehaut. Wirklich zu einem guten Preis. Jetzt muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, das wurde im September ja eigentlich eingestellt mit der neuen Linie. Das heißt, das Ding gibt es nicht mehr. Ja, gute Frage, was ist da passiert? A, wo sind die her und B, warum, also ich meine, gut, abverkaufen, wenn man es noch herumliegen hat, verstehe ich noch.
Irgendwo ein geheimer Lagerposten aufgetaucht.
Ja, ich glaube auch fast, dass da irgendjemand über eine Kiste gestolpert ist und gesagt hat, ups, da sind noch welche, na dann weg damit. Hä?
Interessant, aber eben nur in den Staaten, nicht irgendwie bei uns rumgefleucht.
Nee, du kriegst bei uns ja teilweise noch beim Händler, die halt auch offenbar noch irgendwelche herumliegen haben, ja. Ist ja okay, aber nee, also den großen Schwall nochmal gab es in Amerika. Schreien wieder gleich alle, oh, das heißt, es kommt ein Zweier. Ich sehe da keine Evidenz dafür, dass ein neues SE kommt, weil warum? Weil dass ich ein Gerät, das nicht mehr im Angebot ist, verkaufe, ist völlig naheliegend, egal ob ein neues kommt oder nicht.
Aber viel witziger und viel interessanter ist die Qualcomm-Geschichte, denn die geht ja weiter.
Ja, die wird lange weitergehen und da wird es auch sehr spannend. Da gab es zwei Ausprägungen letzte Woche. Die erste war, dass Qualcomm mit einer neuen Klage abgewiesen wurde. Da haben sie irgendein komisches Patent wollten sie durchbringen. Da haben alle relativ...
Ja, mit diesen Klammergeschichten.
Ich weiß gar nicht genau. Da hat das Gericht allerdings sehr interessant reagiert, weil da allein schon im Statement irgendwie Sachen fielen wie, jetzt hört es auf uns zu segieren mit dem Blödsinn. Das war eine ganz schön taffe Reaktion. Auf der anderen Seite hat Qualcomm allerdings einen kleinen Rechtsakt unter Anführungsstrichen wieder gewonnen. Apple darf nicht mehr in offiziellen Statements sagen, dass die mittlerweile verbotenen iPhones, also das 7, das 8 und das X, bei Drittanbietern noch erhältlich sind. Das ist ja nur für Apple verboten worden, das heißt in ihren 15 Ladengeschäften dürfen sie es nicht mehr verkaufen, aber alle anderen verkaufen es munter und fleißig weiter, also es ist nur ein Pyrrhus-Sieg, weil es nützt ja halt nichts als Qualcomm.
Ja, das hatten wir ja mit der Geschichte, die sie, was war das, Gravis, die ja beworben haben, verboten gut oder so etwas in dem Stil.
Ja, cool, ja. Oder? Super Aktion.
Definitiv.
Also wahnsinnig, auch wirklich cool, dass ein Gravis super schnell nämlich reagiert. Es war irgendwie 2 Stunden, nachdem der Schmarrn rausgefallen ist. Ich hätte mich vor Lachen, also ich habe selten so gut gelacht bei sowas, ehrlich jetzt. Also ich dachte mir, wahnsinnig geile Aktion. Haben ja andere nachher auch mitgemacht, das finde ich schon richtig. Ja. Die dürfen das durchaus sagen. Also da hat sich jetzt noch nichts verändert. Die können das weiterhin sagen. Es darf halt simpel einfach nur noch Apple nicht mehr sagen. Und die hatten ein offizielles Statement, in dem das drinnen stand, von wegen, naja gut, macht euch nicht ins Höschen, ihr könnt schon auch woanders kaufen. Und diesen Passus mussten sie jetzt einfach aus dem Statement rausnehmen und dürfen das offiziell nicht mehr sagen. Es wirkt kindisch, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich verstehe es so ein bisschen, weil das dann jetzt auch noch ganz so öffentlich kommunizieren ist natürlich sehr hartschert. Am Ende muss das Ding aber meiner Meinung nach entweder ganz oder gar nicht verboten werden, weil das ist halt einfach lächerlich und wenn es die so weit nicht durchbringen, dann ist das so, dann ist auch in Ordnung. Ja.
Könnte sich wieder hinziehen wie damals mit Samsung. Ging ja über Jahre hinweg.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sich da was ändert. Also ich glaube, dass das jetzt lange gehen wird und irgendwann wird es halt wurscht sein, weil dann sind die Dinge nicht mehr erhältlich.
Dann sind dann jetzt, die nach und nach Nachfolger, genau.
Mhm. Jetzt aktuell, glaube ich, ist das 8er schon blöd, wobei halt Apple mit dem Status Quo insofern leben kann, dass sie halt sagen, tja, ist mir halt wurscht. Ja, wird durchaus interessant, glaube ich.
Ansonsten, liebe deutsche Hörer da draußen, wenn ihr eh ein bisschen, ihr wollt eh immer ein bisschen sparen, kommt mal in die Schweiz und kauft euch ein iPhone hier in der Schweiz. Tut unserem Bruttosozialprodukt gut. Wie heißt das Zeug? Dem BIP tut's gut. Und ihr, genau, und ihr könnt das Teil eh noch günstiger kaufen als bei euch in Deutschland. Also kommt, Einkaufstourismus mal umgekehrt.
Nein, jetzt wäre ich mal vorsichtig, das ist sicher steuerpflichtig.
Wer ist steuerpflichtig?
Ne, das ist einfach umso steuerpflichtig.
Das natürlich schon. Aber man kann es ja mit einem Urlaub, gut, dann ist es nicht mehr günstig. Man kann es mit einem Urlaub verbinden und dann hat man es schon eine Woche gebraucht. Nee, das darf man ja nicht.
Das ist immer noch einfach umso steuerpflichtig. Also den offiziellen Wegen nach, liebe Hörer, ist das keine schlaue Idee und wer so tut, als hätte er das vorher schon mitgehabt, begeht Steuerbetrug, aber dann könnte es günstiger sein, ganz einfach.
Und es ist ja eh ratsam, wenn ihr ein eher neues Gerät habt, jeweils die Kopie vom Kaufbeleg mitzunehmen, wenn ihr ins Ausland geht, einfach aus Sicherheitsgründen. Könnt ihr ja irgendwo in eure Cloud ablegen und dann vorzeigen. Ja, wenn du, ich bin ja viel mit Foto- und Video-Equipment unterwegs und wenn da ein bisschen was Neues dabei ist oder auch teilweise, wenn du, sagen wir jetzt Huawei oder Samsung stellt ein neues Gerät vor, wenn du da dann nachher zurückgehst und halt auch die Kiste, den Karton und so weiter mitnimmst, dann kann es sein, dass wenn du kontrolliert wirst, dass du da vorweisen darfst und oder eben dann hin und her mühsam.
Naja gut, wenn ich den Karton spazieren fahre, ist es natürlich doof. Also wenn ich mir jetzt irgendwie in der Schweiz ein iPhone kaufen würde, würde ich den Karton gleich vernichten und nicht mitnehmen.
Aber das machst du doch nicht.
Wenn ich Steuerbetrug begehen würde, im Gegenteil, ich würde beide von uns gesagt haben, Leute, Steuerbetrug aufpassen. Ja. Die österreichische Polizei macht da jetzt auch gerade ziemlich Aktion hart. Also der österreichische Zoll, holla, was bei mir jetzt plötzlich alle Expresspakete hängen bleiben. Huiuiui.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn du einmal da drin warst, und das war ich auch schon, mit AliExpress nicht, aber sonst mit Paketen, wenn da irgendwas ist, mit nicht ganz richtig deklariert, dann wirst du immer mehr kontrolliert. Bei mir bleibt mittlerweile immer wieder ein Paket hängen
beim Zoll. Ja, sie haben es gerade am Anfang, als ich mehr Pressemuster bekam, sehr häufig probiert. Hatten ja auch wie mal so einen Spaß mit so einer Leerrechnung, wenn du dich erinnerst. Das ging irgendwie 4-5 Mal hintereinander, dann hatte ich offenbar Freibrief und ich glaube, ich hätte, weiß ich was, eine Leiche in China bestellen können und das hätte keiner mehr kontrolliert, sondern ich immer vergiss es, der hat eh meine Ausrede. Also es war ja keine Ausrede, ich meine, um Gottes Willen, das war eine tatsächlich Proforma-Rechnung, ein richtiger Testprodukt, 0 Euro, damit nicht umsatzsteuerpflichtig, Punkt. Also einfach umsatzsteuerpflichtig. Jetzt sind sie allerdings wieder fest dabei, auch nur bei Ali-Paketen und nicht irgendwie bei anderen Sachen, da habe ich jetzt tatsächlich was bestellt, das über der Mindest, also der Maximalbestellsumme von 23 Euro war mir auch wurscht. wurscht. Also ich zahle meine Steuer jetzt auch und fertig, weil das war irgendwie so eine kleine günstige Spieldrohne, die hat auf Amazon für 100 Euro gegeben. Bei Ali habe ich sie für 30 gekauft. Wenn ich dann meine 19% plus die Bearbeitungsgebühr zahle, bin ich immer noch günstiger, ist alles in Ordnung. Ja? Also steht ihnen ja zu, ist in Ordnung.
Passt ja dann auch, auf jeden Fall.
Ich habe mir immer noch Geld gespart, also ich bin jetzt auch nicht sauer, also das ist kein, um Gottes Willen. Was halt nervt, ist die Bearbeitungszeit, weil dieses blöde Teil liegt jetzt irgendwie schon so 3 Wochen herum und das nervt mich wirklich.
Das ist eben das große Problem. Es ist ja nicht so, dass du einfach dann quasi sagen kannst, ich schmeiß mal hier das Bündel Geld hin und dann hat sich das gelöst. Das Ganze zieht sich in die Länge, das ist so mühsam.
Ja, also das geht mir massiv auf den
Keks. Bei aktuellen Gadgets ist das halt immer ein Problem, die sind halt nicht allzu lange aktuell. Gewisse zumindest. Ja. Wie immer bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Runterladen, fürs Anhören, fürs Kommentieren, fürs Schreiben, fürs Austauschen über die Folge. Und ja, würde doch sagen, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.